Ja, bevor wir einsteigen in unser Thema, vielleicht noch einmal mehr Formalia. Ich erreiche nach wie vor E-Mails, die ich nach wie vor nicht beantworte, zu Fragen, wie muss ich denn wann, welches Protokoll und so weiter und so fort. Ich gebe mal die Zettel aus und wir können uns darüber unterhalten. Also, Abgabetermin können wir entspannt handhaben. Wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie sehr, sehr schnell und dringend einen Schein brauchen, dann müssen Sie mich das wissen lassen. Ja? Wenn Sie sagen, ich muss das jetzt unbedingt bis Semesterende eingetütet haben, dann schicken Sie mir doch Ihre Ausarbeitung und schreiben Sie das da drauf. Und dann machen Sie es lieber bald, weil ich eine gewisse Zeit dann auch nicht in Konstanz bin. Dann erreicht mich das eventuell nicht. Oder Sie geben es im Sekretariat ab und bitten, dass man mir das, wenn es dringend ist, nach Hause schickt. Ich glaube, Umfang haben wir schon geklärt. Je kürzer, umso sympathischer werden Sie mir. Also bei den Protokollen pro Veranstaltung eine Seite reicht Ihnen problemlos. Wenn Sie zwei machen, naja. Aber versuchen Sie es mal mit einer. In der Kürze liegt die Würze. Gibt es sonst von Ihnen Unklarheiten? Gibt es Fragen zu dem Prozedere? Ja? Nun gut. Dann wollen wir doch mal einsteigen, verehrte Damen und werte Herren. Heute Abend bekommen Sie von mir keinen Vortrag mit Medieneinsatz, Beamerei und Geklinge dargeboten. Nur Gedanken in Worte gefasst, habe ich Ihnen anzubieten, zu Fragmenten gruppiert, mit Anekdoten drapiert. Beginnen sollen erst einmal Sie. Beantworten Sie mir doch bitte die Fragen, was bedeutet für Sie Genuss und was genießen Sie? Ja? Sagen Sie mir nicht, dass Sie nichts genießen, das wäre für mich ein sehr trauriges Ergebnis dieses Abends. Essen. Jedes Essen. Gutes Essen. Aha. Okay. Essen.
Den reinen Moment.
Bitte?
Den reinen Moment.
Den rein genießen Sie im Moment. Da springen Sie womöglich rein in den Rhein. Das hätten wir jetzt alle im Club gemeinsam machen sollen, das wäre wahrscheinlich angenehmer. Ja. Ja, bitte.
Denkst du, müssen unterschiedliche Kriterien zusammenkommen, um Genuss entstehen zu lassen?
Mhm.
Also Genuss findet dann statt, wenn bestimmte Faktoren stimmen. Und dann kann alles mögliche Genuss sein.
Also alles Mögliche kann Genuss sein, wenn bestimmte Faktoren zusammenkommen, die das ermöglichen. Haben Sie eine Vorstellung über diese Faktoren, was das sein kann, soll?
Ja, es muss eine, ja gut, es kommt auch an, als auf den Genuss selber, so eine bestimmte Entspanntheit, denke ich mal, oder auch sowas wie, ich weiß nicht, Vertrauen oder dass ich jetzt in einer harten, gestressten Situation bin, sondern dass ich Zeit für irgendwas habe oder auch einen freien Kopf von dem Zeug, den eben was wahrnehmen kann, um das genießen zu können.
Also um genießen zu können, sollte man entspannt sein, Zeit haben, die entsprechende Muße, derlei Dinge, die Rahmenbedingungen sollten so sein. Mhm. Ja. Was sind denn sonst für Sie noch Genüsse? Also wir haben jetzt Essen und den Rhein. Ich hoffe mal, Sie haben vielleicht noch 3, 4 im Angebot. Das, was man als schön empfindet. Was empfinden Sie denn als schön? Essen. Gut, damit wird die Liste des guten Essens immer länger. Ich habe gerade gehört, Fußball spielen. Ja, manche genießen jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft, schauen sich hoffentlich spannende Spiele an und fahren dann, wie gerade die Italiener, im Autokorso durch die Gegend und freuen sich, dass sie gewonnen haben, 1-0 gegen Australien. Bücher, oh, was ist denn das für eine Ergänzung? Also beim Bücherlesen, beim Bilderanschauen gehört eine Entspanntheit dazu, eine Offenheit und auch was Neues muss passieren. Okay. Ja, das ist ja schon mal was. Sie können es auch gerne die Liste noch ergänzen, aber ich für meinen Teil habe jetzt was zusammen, womit ich was anfangen kann. Ich glaube nämlich, dass man auch bei solch einer kurzen Liste merkt, dass dem Genuss womöglich keine Grenzen gesetzt sind. Wir genießen vieles, jeder nach seiner Fasson. Und in den Genüssen spiegelt sich die Vielfalt des Lebens und der menschlichen Wahrnehmung und Interessen. Das wollen wir heute Abend noch ein bisschen angucken. Wir sollten vielleicht doch wenigstens den Versuch zu Beginn wagen, eine systematische Einteilung vorzunehmen. Und das ist ja angesichts des Gehörten auch gar nicht so schwer, weil wir haben ja nur zwei, drei Themen auf unserer Liste, die können wir relativ schnell einteilen. Wir können die Genüsse einteilen nach ihrer leiblichen und nach ihrer geistigen Natur. Sinnliches Genießen würde dem Leib, geistiges Genießen der Seele zufallen. Sie erinnern sich vielleicht an den Vortrag in diesem Semester über die Seele und das Leib-Seele-Problem. Da können Sie hier direkt anschließen. Ja, manchmal erreichen wir bei beiden, bei den leiblichen Genüssen und bei den geistigen Genüssen den Zustand des Schwelgens, schließen verzückt die Augen, als würde sich der Genuss dadurch noch steigern lassen, dass wir die Sinneseindrücke reduzieren. Die Einteilung der Genüsse ihrer Natur nach ist allerdings ein hilfloses Konstrukt der durch Descartes zementierten Trennung von Leib und Seele, von Körper und Geist. Ist der Genuss eines guten Weines nicht auch ein geistiges Vergnügen? Wird das sexuelle Spiel, die körperliche Lust, nicht gerade dann besonders intensiv genossen, wenn die erotische Fantasie angestachelt wird oder gar Regie führt? Und umgekehrt lesen wir Ovids Liebeselegien, was ja ohne Zweifel ein höchst geistvoller Genuss sein dürfte, so genießen wir doch auch sinnlich den Wohlklang seiner Worte, ihre Melodie, die durch unsere innere Stimme erklingt, und gleichzeitig lassen wir unsere Fantasie anregen, was wiederum eine körperliche Stimulation hervorrufen kann. Ein kurzer Vortrag über das Thema Genuss oder über Genießen und Philosophie kann nur vor Mängeln und Lücken strotzen. Wir haben halt 2500 Jahre Philosophiegeschichte im Nacken, da lässt sich nur ein äußerst grober Einblick verschaffen. Das wollen wir dergestalt angehen, dass wir uns mit dem Begriff des Genießens, des Genusses in der Philosophiegeschichte ein wenig vertraut machen. Dann picken wir uns einen Bereich des Genießens heraus, nämlich die kulinarischen Genüsse, und fragen einerseits danach, was Philosophen zu sich nehmen. Andererseits erinnern wir an weitgehend vergessene Denker der Gastrosophie, der Kulinarik, der Feinschmeckerei. Wie hält es die Philosophie mit dem Genuss? Wie halten die Philosophen es mit dem Genießen? Haben sie uns etwas über den Genuss, über das Genießen zu sagen? Haben sie gar eine Philosophie des Genießens entwickelt? Und können sie uns womöglich etwas darüber sagen, wie das Leben genossen werden kann? Schauen wir uns zuerst einmal, wie meistens, die Geschichte des Begriffes Genuss an und greifen zum historischen Wörterbuch der Philosophie. Wir legen es bald wieder beiseite. Die Ausbeute ist mager. Der deutsche Begriff Genuss leitet sich vom Mittelhochdeutschen der Genieß und dem Verb genießen sowie dem Althochdeutschen geniusan ab. Wir erfahren etwas über einen Bedeutungswandel aus diesem Lexikon. Lange war nur von Nutznießung die Rede. Genuss bedeutet erstrebtes Ergreifen, in Nutzung nehmen. Wenngleich nicht nur Gebrauch und Inbesitznahme angesprochen, sondern auch die dabei auftretenden Empfindungen der Freude und Lust eingeschlossen werden. Genuss wurde dann gern in Komposita, in zusammengesetzten Begriffen eingebaut, Rechtsgenuss, Seelengenuss, der Genuss Gottes. Dann aber wenigstens auch kommt der Kunstgenuss und der Sinnesgenuss zutage. Der Bedeutungswandel von der Nutznießung weg vollzieht sich über den ästhetischen Genuss hin zum Genuss des Erfreulichen, Angenehmen. Nur das liest sich alles andere als erfreulich und angenehm. Die Großdenker reden viel von Weltaneignung oder Schöpfungsgenuss, aber nicht über einen ordentlichen Rostbraten in Begleitung eines passablen Spätburgunders oder gar über ein Kaninchen in Senf mit Kartoffeln, Nudeln, Rosenkohlsoufflé und einem passenden unteren Riesling. Vielleicht vorab ein Scheibchen einer gut gewürzten, gar getrüffelten Wildterrine, was dann alles mit einem Dessert abgerundet werden könnte, vielleicht einem Zimtparfait, zu dem man in Ammoniak und Honig eingelegte Pflaumen reichen könnte. Tja, haben Philosophen nichts zum Genuss beizusteuern, außer Begriffsverschraubungen, die einem kaum Genuss bereiten? Schauen wir bei den ollen Griechen nach, die waren ja in solchen Fragen oft verständigere Köpfe als ihre Nachfolger. Eine griechische Entsprechung für das deutsche Wort Genuss finden wir in Hedone. Das übersetzt man mit Freude, Vergnügen, Lust, Genuss, auch sexuell, guter Geschmack, Annehmlichkeit, Vorteil, Nutzen, Gewinn. Im philosophischen Zusammenhang bedeutet Hedone die durch den Geschmack vermittelte angenehme Empfindung. Unter Hedonismus wird, laut Fremdwörter Duden, verstanden die in der Antike begründete philosophische Lehre, nach welcher das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinnenlust und Genuss ist. Um das gleich vorwegzunehmen, dass der Begriff Lust heute weitgehend sexuell und gar als sündig aufgefasst wird, das ist eine christliche Errungenschaft, die im Neuen Testament die Lust als eine zuchtlose Auflehnung gegen Gott begreift. Seliges Griechenland. Also bleiben wir erst einmal im Land der Seligen und schauen uns zwei Philosophen an, deren Namen genannt werden, wenn es um Genießen geht, Epikur und Aristippos. Epikur war der Namensgeber für den Epikureo. Lexika definieren den Epikureer als jemand, der die materiellen Freuden des Daseins unbedenklich genießt. Der arme Epikur, wenn er geahnt hätte, wie vollkommen missverstanden er heute wird. Ihm ging es gerade nicht um das unbedenkliche Genießen materieller Freuden. Sein Blick richtete sich nicht auf die Lust im schwelgerischen Genießen-Sinne, sondern auf die stille Lust, schmerzfrei zu sein, ungestört, in unbelasteter Ruhe, unauffällig zu leben. Epikur strebte an, weder Schmerz im Körper noch Erschütterung der Seele zu empfinden. Und sein Motto lautete, lebe im Verborgenen. In seinem Brief an Menoikos hielt er fest, gewöhne dich ferner daran zu glauben, der Tod sei nichts, was uns betrifft. Denn alles Gute und Schlimme ist nur in der Empfindung gegeben, der Tod aber ist die Vernichtung der Empfindung. Daher macht die richtige Erkenntnis, der Tod sei nichts, was uns betrifft, die Sterblichkeit des Lebens erst genussfähig. Weil diese Erkenntnis nicht eine unendliche Zeit hinzufügt, sondern die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit von uns nimmt. Dass der Tod uns sozusagen nichts angeht, mag ein tröstlicher Gedanke sein, der durchaus die Sterblichkeit des Lebens erst genussfähig macht. Aber was ist mit dem Spätburgunder oder einem langgereiften Roten aus Barbaresco, mit dem spritzigen Riesling eines qualitätsbewussten deutschen Winzers? Was ist mit dem Rostbraten, mit dem Kaninchen in Senf oder auch nur griechischen Oliven mit etwas Schafskäse und einem passablen Rezina? Ganz zu schweigen von einem kräftigen Mokka in Begleitung vollblumiger Cognacs, die man im Beisein einer aparten Herzensdame zum Abschluss eines feinen Abendmahls genießt, in gelassener Erwartung weiterer Freuden. Epikur scheint es mit diesen Genüssen nicht gehabt zu haben. Er empfiehlt uns Selbstgenügsamkeit und Einfachheit. Er schreibt, denn bescheidene Suppen verschaffen eine ebenso starke Lust wie ein aufwendiges Mahl, so oft das schmerzhafte Gefühl des Mangels aufgehoben wird. Auch Brot und Wasser spenden höchste Lust, wenn einer sie aus Mangel zu sich nimmt. Sich also zu gewöhnen an einfache und nicht aufwendige Mahlzeiten, befähigt zu voller Gesundheit, macht den Menschen unbeschwert gegenüber den Anforderungen des Lebens, stärkt unsere Verfassung, wenn wir uns in Abständen zu aufwendigen Mahlzeiten aufmachen und entlässt uns angstfrei gegenüber dem Zufall. Epikur war also der Verfechter des einfachen, beschaulichen, zurückgezogenen Lebens, der sich einübte in den Umgang mit dem Mangel, um nicht übel überrascht zu werden, wenn denn einmal harte Zeiten ausbrechen. Geboren wurde Epikur 341 vor Christus in Samos. Der Philosoph der Schmerzfreiheit starb 270 vor Christus an einem peinvollen Unterleibsleiden. Ist er uns ein gutes Beispiel, wie wir in paradiesischem Überfluss leben? Sollten wir uns bescheiden, uns dem einfachen Leben zuwenden, was ja immer wieder in Mode kommt, zuletzt in selbstgestrickten Wollpullovern und Kommunenromantik, Oder wäre statt Epikur ein anderer, nämlich Aristippos von Kyrene, für unsere Zeiten der bessere Lebensgenussphilosoph? Schließlich wusste Aristippos aus den Vollen zu schöpfen. War das, was sehr viel später ein Hedonist, also ein Sinn-Genussmensch genannt werden sollte. Aristippos lebte von 435 bis 350 vor Christus, also zwei, drei Generationen vor Epikur. Diogenes Laertius, der Klatschreporter der antiken Philosophie, hält einige bedenkenswerte Geschichten über ihn parat. So schreibt Diogenes Laertius über ein seither durchaus aktuelles Thema, das ja auch einige von uns berührt. Aristippos war der erste unter den Sokratikern, der für seine philosophische Lehrtätigkeit Bezahlung forderte und seinem Lehrer Geld zuschickte, was Sokrates allerdings nicht gefiel und was er nicht annahm. Nun, Aristippos Nachfolger werden heute Philosophieprofessor, Öffentlichkeitsarbeiter, Autor, Unternehmensberater. Andere kommen erst gar nicht in Versuchung, mit ihrer Weisheit Kasse zu machen, weil sie zum promovierten Taxifahrerdasein verurteilt sind. Aber da haben die meisten von uns ja noch ein Wegstück hin. Dieser Aristippos muss leichten Fußes durchs Leben geschritten sein. Johannes schreibt, er wusste sich mit Glück in Ort, Zeit und Person zu schicken und jede Rolle den jeweiligen Umständen gemäß zu spielen. Daher fand er auch mehr als die anderen den Beifall des Dionysos, das ist nicht der Gott, ja, sondern ein Philosoph. Er fand den Beifall des Dionysos, da er jeder Lage stets die beste Seite abzugewinnen wusste. Denn er genoss die Lust, die der Augenblick bot, ohne ängstlich nach Genüssen zu jagen, die in dunkler Ferne liegen. Augenblickslust, Gegenwartsgenüsse, hier und jetzt, ohne Verzug. Eine schöne Anekdote über Aristippos nimmt Bezug auf die Mythologie um Paris, den Sohn des trojanischen Königs Priamos. Paris wurde vom Götterboten Hermes aufgefordert auszuwählen, welche der drei Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite die schönste sei. Paris entschied sich für Aphrodite, denn die hatte ihm die schönste Frau auf der Erde, Helena, versprochen. Die unterlegenen Göttinnen sind sauer, es gibt richtig Ärger mit den beiden, sie kennen die Geschichte. Die göttliche Misswahl endet im Trojanischen Krieg. So wie Paris sollte auch Aristippos eine Wahl treffen auf einer Feier, oder sollten wir besser sagen auf einer netten kleinen Orgie, ließ ihm Dionysos drei weibliche Schönheiten vorführen mit der Aufforderung, sich eine auszuwählen. Aristippos führte alle drei weg mit den Worten, auch dem Paris hat es keinen Segen gebracht, einer den Vorzug zu geben. Allerdings führte er sie nur bis in die Vorhalle und ließ sie dann laufen. Ein richtiger Schlawiner, dieser Aristippos, geschmeidig im Wählen und Verwerfen, nannte man ihn. So einer kommt an, auch bei den Frauen, damals jedenfalls, heute geben sie es nicht zu. Auch wenn er die drei Schönheiten also wieder ziehen ließ, so verschmähte Aristippos nicht die käuflichen Damen und die sexuelle Lust. Er sagte, ich bin ihr Herr und nicht ihr Knecht, also der Lustherr. Ich bin der Herr der Lust und nicht ihr Knecht, denn zu gebieten über die Lust und ihr nicht zu unterliegen, das ist wahrhaft preiswürdig, nicht sich ihr zu versagen. Vielleicht dürfen wir Aristippos als eine Vorwegnahme eines viel später auftauchenden Typus ansehen, des Dandys. Der Mann scheint immer für einen flotten Spruch gut gewesen zu sein, aber auch für mehr, denn das sind keine oberflächlichen starken Sprüche, dahinter stecken tiefe philosophische Überzeugungen und Haltung. Gerade der Gedanke, dass wir nicht Knecht der Lust des Genusses, sondern ihr Gebieter sein sollen, lässt uns ja erst zu einem autonomen Wesen werden. Mit dem Tonnen-Diogenes kam es einmal zu einem Wortwechsel. Sie wissen, der lebte sehr bescheiden. Diogenes spülte für sein Mahl Kraut ab und sagte dem Aristippos, hättest du gelernt, dich mit solcher Kost zu begnügen, so würdest du dich nicht zum Dienst an Tyrannenhöfen erniedrigen. Aristipp antwortete, und du würdest, wenn du mit Menschen umzugehen wüsstest, nicht dich mit Krautwaschen abgeben müssen. Darin lag für Aristippos der Gewinn, der sich aus der Beschäftigung mit Philosophie ziehen lässt. Ein sicheres Auftreten im Verkehr mit jedermann, so nannte er das. Allerdings scheint dieser Gewinn nicht jedem Philosophiejünger erwirtschaftbar. Aristippos jedenfalls wusste zu leben, gönnte sich Luxus, war dafür bereit, auch überzogene Preise zu entrichten und wies Vorwürfe ob seines verschwenderischen Lebens mit dem Hinweis zurück, dass daran nichts Verwerfliches sein könne, hielten es doch die Götter ebenso. Und das ist doch kein schlechter Zeuge, wenn man die Götter berufen kann. Dionysos der Ältere wollte von ihm wissen, warum die Philosophen an die Türen der Reichen klopften, die Reichen aber nicht an die Türen der Philosophen. Aristippos Antwort: Die Philosophen wissen, was ihnen Not tut, die Reichen wissen es nicht. Aber gleichwohl, und das mag einen trösten, hielt er es für besser, ein Bettler zu sein als ungebildet. Denn dem Bettler fehle es nur am Gelde, dem Ungebildeten aber an Humanität, an Menschlichkeit. Er liebte es offenbar, sich an reich gedeckten Tafeln zu erfreuen und scheute dafür hohe Ausgaben nicht. Warf ihm das einer vor, fragte er, ob dieser die Tafelfreuden denn für ein geringeres Geld auch verschmähen würde. Er sagte dann nein, wenn es billig ist, langt man gern zu, Geiz ist geil. Aristippos konterte dann, ich bin aber nicht so lustbegierig wie du geldgierig. Denn die Geldgier in ihrem einen Pol, dem Geiz, den anderen Pol dürfen wir Raffgier nennen, die Geldgier in Form des Geizes hält einen vom Genuss ab. Der Sophist Polyxenos besuchte Aristippos einmal und wunderte sich über die vielen anwesenden Damen und den reich gedeckten Tisch, äußerte sich tadelnd, nahm aber eine Einladung gerne an. Wozu also dein Tadel? Fragte ihn Aristippos. Es scheint, du tadelst nicht die Tafel, sondern den Kostenaufwand. Eine der Schriften des Aristippos trug angeblich den Titel »An die Tadler meiner Neigung für alten Wein und für Dirnen«. Leider ist auch dieser Text des Aristippos, wie alle anderen, nicht mehr erhalten. Seine Theorien lassen sich nur aus Berichten Dritter und von seinen Schülern, den Kyrenaikern, erschließen. Höchstes und einziges Ziel des Wissens und Strebens sei die Lust, eine sanfte, glatte, zur Empfindung sich steigernde Bewegung. Der andere, entgegengesetzte Seelenzustand wäre der Schmerz, eine raue, ungestüme Bewegung. Alles, was Lust verursacht, ist unterschiedslos angenehm, weshalb dieser Zustand von allen Geschöpfen angestrebt wäre. Dem Schmerz dagegen weiche man aus. Hierin liegt nun ein klarer Unterschied zu Epikur. Aristippos strebt den Zustand der körperlichen Lust als eine angenehme, sanfte Bewegung an. Epikur dagegen strebt an den Zustand der Ungestörtheit, einer bewegungslosen Schmerzfreiheit. Eine Beseitigung von Schmerz und Störung. Wem der beiden wollen wir nun den Vorzug geben? Werden Sie Epikur-Anhänger oder neigen Sie zu Aristippos? Kleine Abstimmung, wer ist für Epikur? Aristippos? Ja, ziemlich eindeutig. mit Epikur. Ja, ja, klar. Ich habe ja gefragt, wer passt in unsere heutigen Zeiten des Überflusses am besten? Ich glaube auch, dass Aristippos da vielleicht der bessere Ratgeber und Orientierungspunkt sein kann. Mit Epikur jedenfalls stoßen wir kaum auf das Feld der Feinschmeckerei vor. Da wäre Aristippos aus unserer heutigen Sicht vor dem Hintergrund unserer Überflusszeiten der größere Genussmensch, ein Lebenskünstler, der die Lebenskunst, den Lebensgenuss selbst zur einzigen Aufgabe der Philosophie erklären. Gehen wir noch mehr auf das Thema der Feinschmeckerei der kulinarischen Genüsse ein und fragen einmal, was nehmen Philosophen zu sich? Doch bevor wir darauf antworten, sollten wir uns vielleicht einmal im antiken Griechenland umschauen. Was wurde denn dort auf den Märkten angeboten? Was denken Sie, war da eine gute Auswahl oder haben wir es da heute besser? Irgendeine Vorstellung? Qualität hätten Sie mich ja jetzt gleich entwickelt, war ja noch nicht mit Umweltverschmutzung zu rechnen und so weiter. Nein, nehmen wir mal die Quantität der Speisen, die Auswahl. Weniger. Nun gut, unternehmen wir eine Zeitreise. Begleiten Sie mich bei einem Spaziergang über einen Athener Markt jener Zeit. Sie werden sehen, der Speiseplan der Griechen hatte Erstaunliches zu bieten und große Vielfalt. Bei unserem Spaziergang über den Athener Markt begegnet uns womöglich der Dichter Hermippos, der uns einige interessante Details über den Handelsverkehr der Griechen erzählen kann. Hermippos, woher stammen die Güter, die nach Athen geliefert werden? Aus Kyrene, Silphion, Stängel und Kuhhaut, vom Hellespont, Makrele und allen Pökelfisch, aus Thessalien, Weizenmehl und Ochsenrippe, aus Syltakes ein Ärger mit den Spartanern, von Perdikas viele Schiffsladungen voll Lügen, Die Syrakusaner schicken uns Schweine und Käse, die Korkyräer, soll Poseidon sie in ihren schnellen Schiffen verfluchen, denn sie sind wankelmütig. Afrika bietet viel Elfenbein zum Verkauf an, Rhodos, Rosinen und traumhafte Feigen. Aus Euböa kommen Birnen und fette Äpfel. Aus Phrygien Gefangene, aus Arkadien Söldner, Pagasai schickt Sklaven und Gefangene, die Paphlagonier Kastanien und glänzende Mandeln, den Schmuck des Festes. Phönizien dann Weizen und die Frucht der Dattelpalme, Karthago schickt Decken und bunte Kissen. Wir hören also, es gab regen Handelsverkehr. Um das noch zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen schildern, was hier auf diesem Markt zu haben ist. Es ist wirklich erstaunlich, was feil geboten wird. Vielerlei Obst, oft getrocknet. Das Gemüse wird in Gärten angebaut oder in der Natur gesammelt. Darunter Basilikum, Thymian, Blattsalat, Gartenraute, Kohlkresse, Mangold, Portulak, Pauke, Sauerampfer und Isop, Dill, Sellerie und Kresse, auch Spargel und Kohl, Fenchel und Malven, Knoblauch, Lauch und Zwiebeln und vieles mehr. Da drüben sehe ich Würste und gepökeltes Fleisch. Eine Vielzahl Schlachttiere werden angeboten, Schweine, Lämmer, Zicklein, auch Wild kann man kaufen. Die sehr beliebten Hasen, den seltenen Wildeber, Wildesel, Fuchs, Hirsch. Fleisch steht allerdings nicht auf dem täglichen Speiseplan aller Athener, man muss wohlhabend sein, will man es erstehen. Dagegen haben die Schneckenhändler gut zu tun. Und hinten auf dem Vogelmarkt ist ordentlich was los. Die Auswahl übersteigt bei Weitem das, was im Deutschland des 21. Jahrhunderts an Geflügel auf den Markt kommt. Die Athener kaufen zwar auch die über Persien eingeführten und heimisch gemachten Haushühner, laben sich aber an Drosseln, Amseln, Buchfinken, Lerchen, Staren, Eichelhirn, Dohlen, Spatzen, Zeisigen, Meisen, Grünfinken, Wachteln, Teichhühnern, Gänsen, Kapaunen, verschiedene Taubenarten, Stockenten, Mönchsgras, Mücken und sogar Zikaden. Und natürlich gibt es auch Eier. Sicher nicht all diese Produkte würden uns heute noch munden, aber da hinten, höre ich, offeriert man feinste Gänseleberpastete ganz frisch. Welcher Feinschmecker fühlte sich nicht im siebten Himmel der Kulinarik, wenn er daran naschte? Moderne Tierschützer wünschen einem für diese leckere Foie gras mindestens 7 Höllen. Eine Einstellung, die hier auf unserem Athener Markt wohl nicht verstanden worden wäre. Aber schauen wir uns weiter um. Als Süßmittel nützt man Wabenhonig. Zucker kommt ja erst viel später in diesem Teil der Welt. Eine Art Joghurt wird verkauft, Brot, das an Pizzateig erinnert und zudem an Käse und Oliven isst. Und nun sind wir bei den Fischständen angelangt. Was empfiehlst du heute, Fischhändler? Wir haben Hecht, Karpfen, Aal aus dem Kopaissee in Böotien. Schöne Stücke vom Thunfisch, Seeteufelschwänze, Meeresche, Seewolf, Dornhai, Blaubarsch, gesalzene Makrelen, Tintenfisch, Rochen, Stör in Salzlake. Der kommt aus dem Schwarzen Meer, eine delikate Vorspeise. Und hier die Meeresfrüchte, Langusten, Muscheln, Garnelen. Und natürlich führen wir das feinste Garos. Das ist eine Fischsoße aus besten Zutaten wie Minolas, Sardellen, Makrelen und Stöckerfisch. Unser Garos steht garantiert 3 Monate in der Sonne. Aber schau, da kommt der Dichter Archestratos, der die Speisen bekommt. Du bist Archestratos? Ja, so lautet mein Name. Du magst Fischfremder? Ja, sehr gern. Kaufe die Bauchfleischstücke des Kacharias. Das ist eine Haiart. Ich kenne ein köstliches Rezept. Wie bereitest du den Hai zu? Ich bestreue die Bauchfleischsteak mit Kreuzkümmel und nicht zu viel Salz und füge sonst nichts hinzu, mein Lieber. Allenfalls vielleicht etwas grünes Oliven. Wenn du all diese Steaks brätst, eine Mannschaft für deinen Kochtopf, dann vermische keinen Tropfen Wasser oder Weinessig mit ihnen, sondern gieße nur Öl für sich auf und trockene Kreuzkümmel und aromatische Kräuter. Gare sie über der Glut, setze sie aber keiner Flamme aus und rühre häufig um, sodass sie nicht anbrennen, ohne dass du es merkst. Nicht viele Menschen kennen dieses göttliche Essen oder wünschen es zu essen. Und sicher keine der Menschen, die eine feige Seele haben und gelähmt sind, weil dieses Tier selbst Menschen frisst. Doch jeder Fisch liebt Menschenfleisch, wenn er es bekommt. Naja, wenn man es so sieht, jedenfalls vielen Dank für dieses Rezept, Archistratos. Mich ruft es in die Gegenwart zurück. All das Geschilderte spiegelt einen guten Eindruck wieder vom Warenangebot auf dem Athener Markt. Also keine Erfindung von mir, kann man alles recherchieren. Recherchieren, wie hier das Licht angeht. Da. Angesichts dieser Vielfalt fragen wir also nochmals, was nehmen die Philosophen zu sich? Von Aristippos wissen wir um seine Vorliebe für das schwelgerische Mahl, von Epikur um seine Vorliebe für die einfache Speise. Und wir wissen nun, dass Epikur sicher nicht aus Mangel an Möglichkeiten zur Bescheidung aufrief. Können wir mehr und genaueres über die Vorlieben der Philosophen zusammentragen? Wir sind ja selbst gerne Leser philosophischer Klatschspalten, erpicht auf den Genuss der einen oder anderen Anekdote. Schauen wir also den Philosophen in die Kochtöpfe, in die Keller und auf die Esstische. Von Aristoteles, dem Philosophen des rechten Maßes, müssen wir erwarten dürfen, dass er einen guten Tropfen nicht abhold war. Folgende Geschichte wird über ihn berichtet. Schüler und Anhänger des Aristoteles bedrängten diesen, als er schon alt war und nicht mehr lange zu leben hatte, einen Nachfolger zu bestimmen. Ausfall dafür gab es, denn unter den Schülern waren der aus Rhodos stammende Menedemos und der aus Lesbos gebürtige Theophrast. Gleichwohl ließ sich Aristoteles nicht drängen, sondern sagte mehrfach, er werde zu gegebener Zeit seinen Nachfolger bekannt geben. Einige Wochen später saß Aristoteles mit seinen Schülern zusammen und wieder drängten sie ihn, die Nachfolgefrage nun endlich zu entscheiden. Doch Aristoteles kümmerte sich um seinen Wein. Der Wein, den ich gerade trinke, bekommt mir nicht gut. Deshalb wäre es mir angenehm, wenn ich einen ausländischen Wein bekommen könnte, zum Beispiel einen aus Lesbos und einen aus Rhodos. Vielleicht ist es möglich, beide Sorten herbeizuholen, damit ich den trinken kann, der mir zusagt. Bald darauf hat Aristoteles die erbetene Auswahl. Nachdem er den Wein aus Rhodos gekostet hatte, sagte er, dieser Wein ist durchaus gut und angenehm, aber ich will noch den anderen probieren. Er tat das und danach meinte Aristoteles, beide Weine sind ganz hervorragend. Doch der aus Lesbos ist noch etwas anmutiger als der Wein aus Rhodos. Damit war die Nachfolgefrage entschieden, und zwar zugunsten von Theophrast. Ein Auswahlverfahren, das einem Weisen wahrhaft würdig ist. Vielleicht sollte man es bei der Frage von Nachfolgen von Vorstandsvorsitzenden mal überdenken. Schauen wir weitere kulinarische Gewohnheiten von Philosophen an. Derjenige Dionysus, der Oberkyniker mit dem Hang zur Zivilisationsflucht war, die Kyniker waren die, die so leben wollten wie die Hunde, dieser Dionysos soll in seinem Bestreben, ein animalisches Dasein zu führen, auch einmal so weit gegangen sein, Menschenfleisch zu versuchen. Doch gemeinhin war er wohl eher erpicht auf Oliven und wilde Beeren. Die Ernährungsfrage stand für ihn allein unter dem Zeichen der Beschaffung. Möge ich diejenige Nahrung wählen, die ich mir am leichtesten besorgen kann. Das könnte allerdings in manchen Situationen wirklich für den Kannibalismus sprechen. Wie auch immer, diese gleichgültige Haltung der Kulinarik gegenüber ist einem Zivilisationsfeind angemessen. Und diese Haltung ist ein Feind der Verfeinerung und der Kultivierung. Der Weg der Zivilisierung und Kultivierung geht vom Aas- und Rohfleischfresser hin zum Besteckbenutzer, der seinen Rostbraten, Englisch Medium, Zartrosa auf den Punkt oder durchbestellt. Der Weg der Zivilisierung und Kultivierung geht vom Rohen zum Gekochten. Vom Unbehandelten zum Verfeinerten, nimmt das Gewürz, Salz und Kräuter, um den Geschmack der Speisen erst herauszukitzeln, wie der Stilist dem Inhalt seines Textes durch wohlgesetzte Worte zur Entfaltung verhilft. Verfeinerung statt Rohheit. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das zubereitete Nahrung zu sich nimmt. Welches Essverhalten haben wir vom Zurück zur Natur Rousseau zu erwarten? Sie wissen, Jean-Jacques Rousseau zählte zu den bedeutendsten Philosophen der französischen Aufklärung und forderte, zurück zur Natur zu kehren. Keine Frage, der muss ein Müsli-Typ sein, ein Muster der Entsagung. Für ihn ist Essen ein Gebot des Überlebens, nicht des Genusses. In Notzeiten müssen wir uns das gefallen lassen, aber sonst? Rousseaus ländlich-vegetarischer Speiseplan, Schwarzbrot, Obst, Milch, Eier, Gemüse, Käse, ist ja durchaus schmackhaft, aber ausschließlich das. Da für Rousseau die Fleischfresser, die Krieger sind, die Vegetarier, aber die Friedlichen, wird der Speiseplan zum moralischen Programm. Schält man die Kernbegriffe dieses Programms heraus, dann treten Natürlichkeit, Reinheit, Jungfräulichkeit, Vollkommenheit, das gute Bäuerliche, und ähnliche Phantasmen ans Licht. Sie sollen das Verarbeitete, Komplizierte, Gemischte, Mehrdeutige, Bürgerliche besiegen. Der Pfad des ambitionierten Gutmenschen führt eben häufig genug in den Tugendterror. Da schmeckt mir die Ironie eines René Descartes schon besser. Er war, wie eine Anekdote berichtete, den materiellen Genüssen nicht abhold. Eines Tages besucht ihn der Herzog von Duras und traf ihn an reich bestückter Tafel an. Erstaunt rief der Herzog aus: Was sehe ich? Auch die Philosophen schätzen die Genüsse dieser Welt. Descartes entgegnete: Ja, meint ihr denn, dass die Natur die guten Dinge nur für die Unwissenden geschaffen hat? So sympathisch einem der Aufklärer Kant sein muss, der Pietist Kant lässt für seine Genussfähigkeit wenig hoffen. Aber in seinem Fall dürfen wir beruhigt feststellen, dass die Aufklärung über den Pietismus siegte. Kant schätzte einen guten Tropfen, zum Beispiel einen leichten Medoc. Und die hohe Kunst des Gastmahls beherrschte er. Seine Mittagstafelrunde, zu der er Handlungsreisende, Kapitäne, Geschäftsleute einlud, musste nicht dauern. Er ließ gerne Kabeljau, Kalbsuppe mit Reis, Graupen und Haarnudeln, gebratenes Fleisch, englischen Käse servieren und erhielt im Gegenzug aus den Mündern seiner Gäste Berichte aus fernen Ländern. Immanuel Kant konnte wegen seiner schwächlichen Konstitution selbst keine Reisen unternehmen. Die Berichte seiner Tischgäste hatten für ihn eine ähnliche Funktion wie für uns heute das Fernsehen, wenn wir den Weltspiegel anschauen und Augenzeugenberichten Reportagen aufnehmen. Einer dieser Gäste, Kants Freund, der Geheimrat von Hippel, beliebte regelmäßig mit Kant zu scherzen und auf Kants große Schriften abzuheben, die drei Kritiken, Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Geheimrat Hippel sagte, Kant werde doch noch über kurz oder lang eine Kritik der Kochkunst schreiben. Leider hat Kant das nicht in Angriff genommen. Welch bedeutendes philosophisches Werk ist da der Welt entgangen? Im Alter machten Kant seine Gesundheit, der übersäuerte Magen und die schlechten Zähne zu schaffen. Aber in seiner Jugend, da ging er mit der schönsten Schauspielerin Königsbergs aus, zu Billard- und Landpartien. Die Königsberger nannten Kant zu dieser Zeit den eleganten Magister. Eine gewisse Weltgewandtheit scheint also dem philosophischen Prozess durchaus zuträglich zu sein. In seinen Überlegungen, Kants Überlegungen, spielte die Ernährung sehr wohl eine Rolle. Das Prinzip der Diätetik gehöre nicht bloß zur praktischen Philosophie als Tugendlehre, sondern auch zu ihr als Heilkunde. Diese ist alsdann philosophisch, wenn bloß die Macht der Vernunft dem Menschen über seine sinnlichen Gefühle durch einen sich selbst gegebenen Grundsatz Meister zu sein, die Lebensweise bestimmt. Die Diätetik wird also als Diätethik zum Bestandteil der praktischen Philosophie und zielt auf eine Wissenschaft der körperlichen Weisheit. Womöglich stellte deshalb ein anderer großer deutscher Philosoph, nämlich Friedrich Nietzsche, in seinem Werk Die fröhliche Wissenschaft folgende Frage: Kennt man die moralischen Wirkungen der Nahrungsmittel? Gibt es eine Philosophie der Ernährung? Nietzsche hielt die deutsche Küche für schwerfällig. Für die Dummheit in der Küche sollen die deutschen Hausfrauen verantwortlich, ihre schauerliche Gedankenlosigkeit, mit der die Ernährung der Familie und des Hausherrn besorgt wird. Allerdings kam er in seinem eigenen Speiseplan nicht über eine ähnliche Schwere und Fantasielosigkeit hinaus, wie er sie der deutschen Küche vorhielt. Lange sah sein täglicher Speiseplan so aus: Morgens früh eine Tasse Kakao, später etwas Tee. Mittag Liebigsche Bouillon, ein Viertel Teelöffel vor der Mahlzeit. Zwei Schinkenbrote und ein Ei, 6 bis 8 Nüsse mit Brot, 2 Äpfel, 2 Ingwer, 2 Biskuits. Abends ein Ei mit Brot, 5 Nüsse, süße Milch mit 1 Zwieback oder 3 Biskuits. Welch ausgewogene Ernährung. Später wandte er sich anderen Speisenfolgen zu. Allerdings ging es fast marottenhaft immer recht monoton zu. Obst spielte beispielsweise keine Rolle. Das passte nicht gerade zu einer Diätetik, wie er sie gefordert hatte. Immerhin gab er das selbst zu, er hielt einmal fest: In der Tat, ich habe meine reifsten Jahre immer nur schlecht gegessen. Er wusste eben, das eine bin ich, das andere sind meine Schriften. Ob das ein generelles Philosophendefizit ist? Jedenfalls nützt Friedrich Nietzsche uns auch nicht allzu sehr, wenn wir uns der Feinschmeckerei zuwenden wollen. Wird es im 20. Jahrhundert besser? Auch in unserer Zeit finden wir abschreckende Beispiele und schräge Vögel unter den Philosophen, jedenfalls was ihren Umgang mit den kulinarischen Genüssen betrifft. Nehmen wir Ernst Cassirer. Er warf auf seine Nahrung einen Blick, der eines Philosophen wohl würdiger war als eines Feinschmeckers. In den ersten Monaten ihrer Ehe lernte Cassirers Frau das Kochen erst nach und nach. Cassirer aß alles, was er vorgesetzt bekam, ohne Kritik. eines Tages schmeckte seine Frau das Essen selbst überhaupt nicht und sie fragte ihn, warum er denn nicht auch darüber klage. Der Kassierer sagte, es ist doch interessant, wenn man beim Anblick des Essens nicht ahnen kann, was es vorstellen soll und wenn man es isst, auch auf schwierige Definitionsprobleme stößt. Die Definitionsprobleme der Philosophen. Sehen wir uns noch einen weiteren Kandidaten des 20. Jahrhunderts an und lernen dabei, unsere Hoffnung darauf zu senken, die Franzosen seien für eine Kennerschaft feinschmeckerischer Genüsse vorbestimmt. Jean-Paul Sartre war hinsichtlich der Nahrung gleichsam ein Gegenentwurf zum zivilisationsfeindlichen Dionysos. Sartre wollte nicht das rohe, unbehandelte, sondern das zubereitete, zum Beispiel Früchte, die in Gebäck eingebunden wurden. Allerdings nicht aus Motiven der Feinschmeckerei oder der Ästhetisierung. Der Körper ist für Sartre das Kranke, Elende, Faulende. Eine Maschine ohne Wunsch und Genusswillen. Und das wird durch unbehandelte Speisen symbolisiert. Tiefster Abscheu und Ekel verursachten ihm Schalentiere, Austern, Muscheln, Krebse mit ihrem weißen Fleisch. Und in einer Selbstbeschreibung und Klage ob seiner Hässlichkeit betonte Sartre, ihn ekle vor seinem eigenen weißen Fleisch. In seinem Hauptwerk, L'Etre et le Néant, das Sein und das Nichts, hielt er fest, es ist daher keineswegs gleichgültig, ob man Austern oder Muscheln, Schnecken oder Krabben mag, wenn man nur die existenzielle Bedeutung dieser Nahrungsmittel versteht. Es gibt allgemein gesprochen keinen Geschmack und keine Vorliebe, die nicht reduzierbar wären. Sie stellen alle eine bestimmte Wahl der Selbstaneignung dar. Es ist Aufgabe der existenziellen Psychoanalyse, sie zu vergleichen und zu klassifizieren. Die Auswahl der Speisen wird also zur Form der Selbstaneignung. Wir nehmen uns in Besitz, denken Sie an die Bedeutung des Mittelhochdeutschen, der Genieß. Wir nehmen uns selbst in Besitz über die Auswahl unserer Nahrungsmittel. Wie nahm Sartre sich denn in Besitz, was nahm er zu sich? Seine Biografin Annie Cohen-Solal bilanziert einen Tag. Zwei Päckchen Zigaretten, Boyamans, plus zahlreiche mit dunklem Tabak gestopfte Pfeifen. Dazu ein Liter Alkohol, Wein, Bier, klare Schnäpse, Whisky und so weiter. 200 Milligramm Amphetamine, 15 Gramm Aspirin, mehrere Gramm Barbiturate, ganz zu schweigen von Kaffee, Tee und den Fetten seiner täglichen Ernährung. Ein Feinschmecker war der Mann also nicht. Vielmehr ein Alkoholkranker und medikamentenabhängiger Nikotin-Junkie. Zur Ehrenrettung der Franzosen als Feinschmecker können wir aber eine Lichtgestalt anführen, womit wir uns von den großen Namen in der Philosophie entfernen und übergehen zu den vergessenen Denkern der Gastrosophie, der Kulinarik, der Feinschmeckerei. Der wichtigste Name unter den Gastrosophen, den Weisen der Genüsse, ist wohl der des Jean-Anthème Brillat-Savarin. Er wurde 1755 geboren, entstammte einer Juristenfamilie aus dem Jura, eine Gegend, die ja dem Gourmet für so manchen Genuss bekannt ist. Brillat-Savarin war zwar Jurist, was ihn mehr als verdächtig macht, aber er hatte eben auch Philosophie studiert. Ihm verdanken wir die Physiologie du goût, die 1865 erstmals von Karl Vogt vollständig ins Deutsche übertragen wurde und in der Übersetzung den Titel trug, Physiologie des Geschmacks oder physiologische Anleitung zum Studium der Tafelgenüsse. Dieses amüsante, anekdotenreiche Werk erschien kurz vor Brillat-Savarins Tod anonym. Als Autor wurde ein Professor angegeben. Erstaunlich, dass er sich nicht genannt wissen wollte, obgleich er doch 25 Jahre an seinem Buch gearbeitet haben soll. Lassen wir dahingestellt, ob dies nun ein Zeichen geringer oder im Gegenteil besonders großer Eitelkeit ist. Seine Physiologie des Geschmacks ist jedenfalls eine opulente Mischung aus philosophischer Studie, kulturgeschichtlichem Essay, ernährungswissenschaftlichen und medizinischen Betrachtungen, Plauderei, Benimm- und Kochbuch. Von akademischen Philosophen wird solch ein Buch selten wertgeschätzt, weshalb es auch nicht als philosophisches Werk wahrgenommen und diskutiert, sondern nur als eine Art Bibel der Feinschmecker angesehen wird. In Vogts Übersetzung umfasst der Band annähernd 500 Seiten. Da können wir selbstverständlich, keine Angst, nicht auf alle Aspekte eingehen. Das Buch ist zwar auch ein Koch- und Rezeptbuch, diese Seite wollen wir aber nicht näher betrachten, sondern mehr auf die Aspekte schauen, die eine Philosophie des Genießens bereichern. Welche Thesen Brillat-Savarins wären in dieser Hinsicht hervorzuheben? Fragen wir ihn doch selbst. Was ist für Sie Feinschmeckerei, Monsieur Brissaran? Die Feinschmeckerei ist die wissenschaftliche Kenntnis alles dessen, was zum Menschen, insoweit derselbe sich ernährt, in Beziehung steht. Ihr Zweck ist, über die Erhaltung der Menschen zu wachen und ihnen möglichst beste Nahrung zu verschaffen. Somit wäre die Feinschmeckerei eine regelrechte Wissenschaft, die wir uns wohl interdisziplinär vorstellen müssen. Die Feinschmeckerei hat Beziehungen zur Naturgeschichte, zur Physik, zur Chemie, zur Küche, durch die Kunst, die Speisen zu bereiten und zum Geschmack angenehm zu machen, zum Handel, zur Staatswirtschaft. Die Feinschmeckerei beherrscht das ganze Leben, denn die Tränen des Neugeborenen verlangen die Brust seiner Amme und der Sterbende schlürft noch hoffnungsvoll den letzten Trank, den er, ach, nicht mehr verdauen soll. Welche Rolle spielt der Genuss dabei? Die Feinschmeckerei betrachtet den Geschmack in seinem Genusse wie in seinem Schmerze. Sie hat die stufenweise Erregung entdeckt, deren er fähig ist, seine Tätigkeit geregelt und die Grenzen bestimmt, die der Mensch, der sich selbst achtet, niemals überschreiten soll. Das erinnert irgendwie an die Diätethik, wie wir sie bei Kant anklingen hören, Monsieur. Die Feinschmeckerei betrachtet auch die Wirkung der Nahrungsmittel auf den Geist des Menschen, auf seine Fantasie, seinen Witz, sein Urteil, seinen Mut und seine Antwort, mag er nun wachen oder schlafen, handeln oder ruhen. Sie bestimmen die Essfähigkeit jedes Nahrungsstoffes, denn alle können nicht unter denselben Umständen genossen werden. Da haben wir in unserem Interview den guten Brias Savarin in einer recht nüchternen Stimmung angetroffen. Er gibt ganz den Wissenschaftler. Er schwankt sonst immer zwischen einerseits dem Versuch, sich wissenschaftlich seriös zu geben, was seit den Enzyklopädisten in Frankreich zum guten Ton gehört, und andererseits einem anekdotischen und aphoristischen Stil. Vielleicht fragen wir nach einer Kurzfassung seiner wichtigsten Thesen. Monsieur Brias Savarin, Luther hat mit 95 Thesen die Welt verändert. Ihnen reichen 20 für die markantesten Ihrer Erkenntnisse. Was steht auf Ihrer Thesenliste? Erstens, die Welt ist nichts ohne das Leben und alles, was lebt, nährt sich. Zweitens, die Tiere fressen, der Mensch isst. Der gebildete Mensch allein ist mit Bewusstsein. Drittens, das Schicksal der Nationen hängt von der Art ihrer Ernährung ab. Viertens, sage mir, was du isst und ich sage dir, was du bist. Fünftens, indem der Schöpfer dem Menschen die Verpflichtung auferlegt, zu essen und zu leben, ladet er ihn durch den Appetit ein und belohnt ihn durch den Genuss. Sechstens, die Feinschmeckerei ist eine Äußerung unserer Urteilsfähigkeit, wodurch wir den angenehm schmeckenden Dingen vor denjenigen, welche diese Eigenschaft nicht besitzen, den Vorzug geben. Siebtens, das Vergnügen der Tafel gehört jedem Alter, allen Ständen, allen Ländern und allen Tagen an. Es verträgt sich mit allen anderen Vergnügungen und bleibt bis ans Ende, um uns über den Verlust der übrigen Genüsse zu trösten. Achtens, die Tafel ist der einzige Ort, wo man sich nicht während der ersten Stunde langweilt, wie zum Beispiel in Vorlesungssälen. Neuntens, die Entdeckung eines neuen Gerichts ist für das Glück der Menschheit wichtiger als die Entdeckung eines neuen Gestirns. Zehntens, die Fresser und Säufer wissen nicht, was Essen und Trinken heißt. Elftens, die Ordnung der Speisen geht vom Schweren zum Leichten. Zwölftens, die Ordnung der Getränke geht vom Leichten zum Schweren. 13. Ketzerei ist es zu behaupten, man dürfe den Wein nicht ändern. Die Zunge sättigt sich und nach dem dritten Glas ist der Geschmack für den besten Wein abgestuft. 14. Ein Dessert ohne Käse ist ein Mädchen ohne Augen. 15. Der Koch kann gebildet werden, der Bratkünstler wird geboren. 16. Pünktlichkeit ist die unerlässlichste Eigenschaft eines Koches, auch den Gästen soll sie heilig sein. 17. Einen ausbleibenden Gast lange erwarten, heißt die schon anwesenden Gäste beleidigen. 18. Wer seine Freunde empfängt, ohne selbst für das ihnen bereitete Mahl Sorge zu tragen, verdient nicht, Freunde zu haben. 19. Die Hausfrau soll sich stets versichern, dass der Kaffee vortrefflich und der Hausherr, dass die Weine von bester Qualität seien. 20. Jemanden einladen heißt, für sein Glück sorgen wollen, solange er unter unserem Dache weilt. Brias Savarins Thesen haben die Welt nicht verändert. aber sicherlich enthalten sie neben Bananen eine Vielzahl von Anregungen für eine Philosophie des Genießens. Man weiß bei ihm nie so recht, wann er ironisch ist und wann nicht. Aber angenommen, man würde manche seiner Thesen tatsächlich auf die Gesellschaft und unser Leben anwenden, dann würde sich vieles ändern, im Kleinen wie im Großen. Wenngleich Ähnliches schon vor ihm formuliert worden ist, so scheint einer seiner Gedanken mir besonders bedeutsam, nämlich dass Genuss ein Gemeinschaftserlebnis sein kann und ein Ausdruck von Freundschaft. Goethe hat diesen Gedanken so auf den Punkt gebracht: Genießen heißt, sich und anderen in Fröhlichkeit angehören. Man beachte die Reihenfolge, sich und anderen. Als Gourmet, als Feinschmecker vollendet sich der Egoist in der Geselligkeit. Ein schöner Gedanke. Finden wir ähnliche Gedanken auch bei Bria Savaras deutschen Gastrosophen-Pendant bei Karl Friedrich von Rumohr? Sein Werk Geist der Kochkunst ist 1822 erschienen, also 4 Jährchen vor Bria Savaras Werk. Das sollten wir festhalten und auch, dass es im 19. Jahrhundert weitere interessante deutsche Werke der Gastrosophie gab, die noch mehr in Vergessenheit geraten sind. So erschienen 1838 die Vorlesung über Esskunst des Arztes Gustav Blumröder. Der Baron und preußische Offizier Friedrich Christian von Fast legte 1851 seine 2-bändige Gastrosophie oder die Lehren von den Freuden der Tafel vor. Auf diesen Friedrich Christian von Fast geht übrigens der Begriff Gastrosophie zurück. Die deutsche Gastrosophie hinkte der französischen also ganz und gar nicht hinterher. Aber was nützt das angesichts der deutschen Küche, darf man fragen. Gleichwohl böten die deutschen Gastrosophen viel Stoff für eine philosophische Archäologie des Genießens. Und natürlich finden wir auch bei Rumohr einige Äußerungen zur Gastlichkeit und zur Freundschaft. Zum Beispiel geht er, recht liberal, aber doch bestimmt, auf ein Thema ein, das sehr wohl dazugehört. Das Thema Manieren und Tischmanieren. Derlei Spielregeln gehören für ihn zu einer angenehmen Gesellschaft und steigern den Genuss. Interviewen wir auch diesen Herrn. Herr von Rumohr, sollten wir uns Gedanken über Tischmanieren machen? Ich schrieb ein Buch mit dem Titel Schule der Höflichkeit. Manch einem würde der Besuch solch einer Schule wohl nicht schaden. Ist auch Kochkunst ein Bildungsproblem, Herr Rumohr? Die gesamte Kochkunst wäre nur eine unnütze Vorrichtung, wenn sie den Zweck nicht erfüllen würde, ein gesundes Lebensgefühl zu erhöhen und dauernd zu erhalten. Dieses kann jedoch nur durch ein verständiges Essen erreicht werden, welches zwar auf den ersten Blick eine bloße Naturgabe zu sein scheint, doch in der Tat eine größere Kunst ist und mehr Bildung voraussetzt, als man wohl denken möchte. Was wollten Sie mit Ihrem Buch Geist der Kochkunst in Deutschland bezwecken, Herr von Rumohr? Dem verständigen Deutschen gleichsam Appetit zu machen, das Produkt seines Bodens für den freilich vorübergehenden Tafelgenuss allein auch für den mehr dauernden, einer gut unterhaltenen Gesundheit ganz auszunutzen. Geht es Ihnen also um eine bessere Küche und um ein besseres Leben? Ja, mein Werk verdankt höchst sittlichen, philanthropischen und patriotischen Beweggründen seinen Ursprung. Ein hehrer Anspruch, der in Hinsicht auf die Kochkunst selten erhoben wird. Ich bin weit davon entfernt, in jener edlen Scham, welche der größere Teil unserer Zeitgenossen bei Erwähnung des Kochens und Essens zu empfinden pflegt, ein zartes Gefühl für menschliche Würde zu verkennen. Gerne stimme ich daher dem bekannten Gemeinspruch ein, dass der Mensch esse, um zu leben, nicht lebe, um zu essen. Allein folgt nicht eben daraus, dass der Mensch vernünftig essen und in der Wahl und Bereitung seiner Speisen, eben wie in allen anderen Dingen, sein Urteil erproben müsse. Ist das nicht letztlich ein Privileg derjenigen, die es sich leisten können? Ich möchte mein Werk gegen den Argwohn verwahren, als wolle es der Lüstelei der Reichen frönen. Denn man ist nur zu sehr geneigt, wo vom Kochen die Rede ist, an Leckereien zu denken. Bei den gesitteten Völkern pflegt man meist in Begleitung des manierten Geschmacks in der Literatur und Kunst eine gewisse Überfeinerung der Kochkunst vorzunehmen. Hier liegt wohl der Hauptunterschied im Denken von Rumohr und Bria Savara. Der Franzose neigt sicher stärker zu solch einer Überfeinerung der Kochkunst, die ja Kennzeichen der französischen Küche dieser Zeit ganz besonders war. Ich kann darauf jetzt nicht eingehen, aber das ist unglaublich, was die damals am Herd so schmiedete. Die französische Küche mochte Rumohr nicht. Er schrieb, die Franzosen sind, wenn nicht die ersten Erfinder, doch die Verbreiter aller Gehäcksel und Vermengungen. Für Rumer war dagegen die italienische Küche vorbildlich, mit ihrem ehrlichen, geschmackssicheren und so wenig ziselierten Umgang mit guten Zutaten. Deshalb wollte er den Deutschen bessere Produkte und bessere Methoden ans Herz legen. Er schrieb, entwickle aus jedem essbaren Dinge, was dessen natürlicher Beschaffenheit am meisten angemessen ist. Das ist sicherlich ein entscheidender Gedanke für jede gute Küche. Und in diesem Streben kommen Briasarra und Rumer überein. Über ihren Stil als Autoren kann vermerkt werden, dass Rumer weniger anekdotenreich schreibt, aber auch über weite Strecken weniger eitel. Eine große Ausnahme in dieser geringen Eitelkeit bildet allerdings der eitle Schlussabsatz des Kapitels von der Erziehung zum Kochen. Da schreibt er, wer nun der Kochkunst sich widmen will, der werde frühzeitig an Ordnung, Pünktlichkeit und Reinlichkeit gewöhnt. Man verbiete ihm, Romane zu lesen. Will er seinen Geist bilden, so treibe er Naturwissenschaften, Geschichte und Mathematik. Sie werden seinen Verstand üben, sein Gedächtnis stärken, ihm endlich in der Kochkunst anwendbare Kenntnisse zuführen. Übrigens lese er mein Buch und nichts als mein Buch. Nun gut, warum haben Rumer und andere deutsche Gastrosophen so wenig Einfluss auf die Entwicklung der Kochkunst in Deutschland gehabt? Und warum ist in Frankreich Briasarra ungleich bekannter und wirkungsvoller geworden? Eine Antwort darauf finden wir bei Rumer selbst. Er sah in der damaligen deutschen Clanstaaterei ein großes Handelshemmnis. Volkswirtschaftliche Fehlentwicklungen führen seiner Ansicht nach zu überhöhten Preisen statt zu ausgewogenen. Und deshalb werden Qualitätsprodukte zu Luxusartikeln, die nicht in der Breite nachgefragt werden. In Frankreich dagegen herrscht der Zentralismus eines vergleichsweise großen Staatsgebildes zu jener Zeit. Die Zentrale Paris trägt viele Züge einer Hofgesellschaft, die sich in höchsten Ansprüchen gefällt, auch in der Küche. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss ein entsprechendes Beschaffungswesen etabliert werden, spezielle Märkte entstehen, die Ausgefallenes ebenso wie Qualitätsprodukte vorhalten. Auf der Gegenseite können die entmündigten Provinzen und Regionen ihre Eigenständigkeit am ehesten in der Küche bewahren. Auch hier entstehen Märkte und die bekannten Markthallen, die ja noch heute jeden Frankreich-Reisenden entzücken. Daraus können wir also schließen, dass für die Entwicklung einer guten Küche und für die Entwicklung des Hanges zur Feinschmeckerei politische, volkswirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen eine gewichtige Rolle spielen. Und was bedeutet das für die Philosophie des Genießens? Sie kann sich nicht vollkommen abkapseln von dem, was ist. Sie ist in großem Ausmaß eine Kulturphilosophie. Nur dann, wenn sie die vielschichtigen Aspekte einer Kultur berücksichtigt, wird sie uns interessante Anregungen geben und zu einem vertieften Verständnis des Genießens beitragen. Hier gäbe es viel zu tun für philosophische Archäologen des Genießens. In den letzten Jahren haben zwei Autoren sich darüber in spannenden ersten Ansätzen geäußert. Michel Onfray, der hat ein Band geschrieben, der heißt Der Bauch der Philosophen. Erschienen im Original 1989 und ein zweites Werk heißt Die genießerische Vernunft und einen weiteren hübschen Band gab es 1999, der wurde dann 2002 übersetzt, vorgelegt von Francesca Rigotti. Dieses Buch heißt Philosophie in der Küche, kleine Kritik der kulinarischen Vernunft. Verehrte Damen, werte Herren, Sie haben es sicher schon längst gemerkt. Ich kann Ihnen leider keine eigene Philosophie des Genießens präsentieren, die allgemein als das Standardwerk angesehen werden könnte. Schlichtweg deshalb nicht, weil es solch ein Werk nicht gibt. Es müsste erst noch verfasst werden. Womit würde sich solch ein Werk beschäftigen? Nietzsche fragte, kennt man die moralischen Wirkungen der Nahrungsmittel? Gibt es eine Philosophie der Ernährung? Sie erinnern mich. Diese Fragen wären ein möglicher Einstieg in den Teil der Philosophie des Genießens, der sich mit Gastrosophie beschäftigt. Hilfreich wäre dabei sicherlich eine Untersuchung der Metaphorik. Welche sprachlichen Bilder und Symbole benutzen wir für Körper- und Geistesnahrung? Darüber hat übrigens diese Francesca Rigotti gearbeitet, das ist sehr spannend. Vielleicht würde eine Philosophie des Genießens den Schritt von der Diätetik, also der klugen Speisenauswahl für die Gesundheit, klugen Speisenauswahl, Vielleicht würde eine Philosophie des Genießens den Schritt von der Diätetik hin zur Diätethik machen. Diätethik ist nicht im Sinne einer Ethik des Abmagerns zu verstehen, sondern als Teil einer Lebenskunst, ähnlich wie Michel Foucault das in dem Gebrauch der Gelüste entwickelt hat. Die moralischen Wirkungen der Nahrungsmittel gehören sicherlich auch zu den sogenannten Techniken des Selbst, so nennt es Foucault, also den Methoden der Selbstformung, wie wir uns selbst schaffen. Und diese Techniken waren bereits in der Antike zentraler Bestandteil der Philosophie, zu einer Zeit, als Philosophie sich in der Hauptsache als ein Einüben in ein gutes Leben verstand und geistige Exerzitien entwickelte. Die Techniken des Selbst kann man nicht loslösen von kulturellen Prägungen, sie zählen also durchaus zu den Kulturtechniken, die ebenso gepflegt wie hinterfragt werden sollen. Eine Philosophie des Genießens würde sicherlich ganz allgemein über die Ernährung hinaus eine Phänomenologie der Genüsse entwickeln, also eine Darstellung, wie die Genüsse in Erscheinung treten. So würde die Philosophie des Genießens also detailliert alle Phänomene, alle Erscheinungen untersuchen, die zum Genießen gehören, den kulturellen Prägungen entsprechen. Was wird genossen? Wie wird Genuss erlebt und gewertet? Dabei müsste auch untersucht werden, welche Rolle Geist, Ausbildung, Kennerschaft beim Genießen und für die Genusssteigerung spielen. Dies würde dann überleiten zu einer Art Ästhetik des Genießens, die ein Lob der Kennerschaft auszuarbeiten hätte. Der Zusammenhang zwischen Wissen über Genüsse und Kennerschaft im Genießen wäre dabei zu beleuchten. Ich glaube, es leuchtet ein, dass wir etwas wissen, oder erst dann, wenn wir etwas wissen, können wir es noch tiefer genießen. Wenn wir Bescheid wissen über Genüsse, das steigert gemeinhin die Genussfähigkeit. So, dann wäre zu fragen, ob die Ausbildung der Kennerschaft mit philosophischen Exerzitien des Genießens einhergeht. Also kann man es einüben. Ne? Wie sehen diese Übungen aus? Kann man das Genießen über solche philosophischen Übungen erlernen und vertiefen? Bringen solche Übungen uns auf den Weg, das Leben zu genießen? Sie sehen, da bleibt der Philosophie eine Menge Arbeit zu tun. Das soll Sie nicht bekümmern. Vielleicht können Sie aber für sich selbst ein paar Anregungen mit nach Hause nehmen, sich dem Genießen, den Genüssen noch bewusster zu widmen. Einen Gedanken des Aristoteles möchte ich Ihnen dabei ans Herz legen. Er schrieb: Endlich möchte für die wenigen, die den Genuss bei sich selbst suchen, die Abhilfe nirgendwo anders liegen als in der Philosophie. Denn die anderen Genüsse sind auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Die Philosophie können Sie also für sich genießen. Gern und wieder im nächsten Semester hier in der Aula unserer Hochschule. Herzlichen Dank. Ja, wenn Sie Fragen haben, können wir gerne da noch ein bisschen anschließen. Einfach jetzt nur schnell zu irgendwelchen Genüssen. Ja. Ob ein Unterschied gemacht wird zwischen Appetit und Genuss und wie ich selbst dazu stehe. Ja, wie stehe ich selbst dazu? Im Moment habe ich gehörigen Appetit, wenn ich nur gefrühstückt habe. Also in den Ausarbeitungen von Bria Savarin und auch von Rumor wird auf solche Fragen eingegangen. Und da kann man eine Menge finden. Das Problem bei diesen Werken insgesamt ist, dass sie natürlich auf eine gewisse Art für uns zuerst einmal angestaubt sich lesen. Ja, das sind zwei Jahrhunderte vergangen, das ist anderthalb Jahrhunderte sind vergangen. Da muss man sich ein bisschen reinfinden in diese Sprache und Begrifflichkeit und man muss sich klar machen, dass nicht jeder Begriff, den wir heute in einer bestimmten Verwendung haben, damals genauso verwandt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke, bin ich verführt zu improvisieren. Also zumindest bei den kulinarischen Genüssen glaube ich in der Tat, wenn es eine völlige Abwesenheit von Appetit wäre, ja, dann glaube ich, wird es mit dem Genießen schwierig. Bei uns selbst versuchen wir ja keine Gänsestopfleber herzustellen. Ich glaube, es wird auf sowas rauslaufen. Ne? Also ohne Sinn und Verstand, ohne einen ersten Lustimpuls, glaube ich, geht es nicht. Allerdings geht es dann meistens länger, als der Appetit anhält. Das ist sicher auch ein Phänomen, dass wir gediegen speisen können, über einen relativ langen Zeitraum auch gediegen trinken können, auch wenn der erste Appetit schon längst verflogen ist. Und dann wandelt sich der Blick.
Da würde ich wahrscheinlich unterscheiden zwischen Hunger und Appetit.
Ja, also Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Ich wiederhole es einfach nochmal fürs Mikrofon, für die Aufnahme. Ja, ich denke auch, da ist sicherlich eine wichtige Differenzierung zu treffen. Der Hunger kann vergehen, der Appetit kann aber noch aktiv sein und uns dadurch anregen, noch weiter was zu uns zu machen, ganz sicher. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war. Ladies first. Ob Appetit und Genuss wie Frage und Antwort zusammenhängen. Das ist ein schönes Bild zumindest mal. Ja. Könnten wir im Rahmen der Metaphorik behandeln. Ja, womöglich schon. Nur manchmal gibt es mehr Antworten als Fragen. Ne?
Ja. Wir stellen Fragen.
Also der Appetit selber schon als Genuss, ja? Oder eine Lust, ja. Ja, sicher. Also ja, ich habe den Ende hin dann verzichtet darauf, irgendwelche Gerichte noch genau zu benennen. Ne? Das wohlweislich, das macht sich eher am Anfang besser als am Ende. Ja. Der Differenz zwischen was?
Ja, überhaupt aus der Differenz.
Okay, also um Lust zu verspüren, muss eine Differenz existieren, muss eine Unterscheidbarkeit da sein. Ja, ich denke, das ist zumindest beim Thema Genuss extrem wichtig. Ja? Also Genussfähigkeit entwickelt man, glaube ich, dadurch, dass man differenzieren lernt. Ja? Also nehmen wir mal die Kennerschaft, die Entwicklung einer Kennerschaft beim Wein. Die meisten Menschen, die das erste Mal Wein trinken, verschmähen im Regelfall die Weine, die Kenner mögen. Also jemand, der das erste Mal Wein trinkt, der greift lieber zu einem im Regelfall, zu einem lieblichen Tropfen und würde bei dem, was ein Kenner als einen wunderbaren, schweren, trockenen Rotwein zu sich nimmt, schmerzvoll das Gesicht verzerren. Also anscheinend verändert sich was, je mehr wir uns ins Genießen einüben, umso anders nehmen wir auch Sinneseindrücke auf und wahr. Ich denke, dass das Stichwort Kennerschaft ein ganz wichtiges ist im Bereich der Frage nach Genuss und dass es auch ein Phänomen der Ästhetisierung ist. Dass es dabei um Verfeinerung geht, um im Grunde eine Form, sich der Ästhetik zum Beispiel des Essens oder des Trinkens bewusst zu machen. Und das ist ähnlich wie bei allen ästhetischen Genüssen. Ja? Je mehr man in beispielsweise die Welten bestimmter Musik eindringt, umso besser wird man sie verstehen und wahrscheinlich auch genießen können. Ja? Ähnlich bei der Literatur, bei der Kunst. Ich glaube, ja, es ist vielleicht eine Frage der Humanität. Ja.
Wie ich das jetzt in einem Satz direkt verweisen muss ein gewisser Intellekt einher. Also, oder ist ein Genuss etwas, was nur Menschen tragen lässt? Klar kann man den genießen. Ab einem Intelligenzquotienten, ab dem Säugetier.
Also, ab wann ist sozusagen Genussfähigkeit vorhanden?
Ja?
Bei Lebewesen. Wir können bestenfalls für uns sprechen. Ne? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob oder man könnte aus der Beobachtung heraus den Eindruck gewinnen, dass Tiere zwischen verschiedenen Nahrungen unterscheiden, ja? Und dass sie sehr wohl auch individuell Geschmäcker ausbilden.
Ja? Gut, das ist jetzt leidlich, was
ich mit den geistigen, seelischen Dingen. Okay. Ich vermag die ja nicht so ganz zu trennen, weil ich glaube, dass sich sehr durchdringt. Also wo die Abgrenzung ist zwischen Leib und Seele, vermag ich jedenfalls nicht zu entscheiden. Aber sei es drum. Wir können schon sagen, es gibt mehr schwerpunktmäßig geistige Genüsse als körperliche Genüsse. Wir gucken ja nicht rein. Ne? Also wir können die Binnenperspektive eines anderen Lebewesens nicht einnehmen. Ich bin mir noch gar nicht mal so sicher, ob wir die Binnenperspektive auch nur eines anderen Menschen einnehmen können. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir immer unsere eigene Binnenperspektive einnehmen können. Das ist vergleichsweise schwierig. Es ist, glaube ich, wohl beobachtbar, dass das, was wir vorher angesprochen haben, das Genießen auch ein Phänomen der Ästhetisierung, der Verfeinerung, der Differenzierung und so weiter. Ich glaube, es ist beobachtbar, dass man das bei Tieren nicht feststellt. Also ich kenne zum Beispiel keine Kunstausstellung, die von Katzen gemacht wird. Wer weiß. Aber ich denke, solche Formen, ja, der Ästhetisierung, das ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Und ich glaube, dass diese Form des Genießens, die sich da kundtut, tatsächlich nur uns zu eigen ist. Und das sollte uns zu denken geben. Da können wir als Menschen viel stärker unsere Humanität drin begründen, als in vielen anderen.
Tiere spielen ja auch mit Essen.
Tiere spielen mit Essen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Wenn man sich streicheln lässt und auf den Rücken liegt, der stirbt zwar nicht wie eine Katze, aber können Sie ihm zum Fressen hinlegen, was er will, das würde er dann nicht nehmen. Und da zieht er diesen Genuss vor, sich kraulen zu lassen, von irgendeinem dieser Familienmitglieder. Also insofern denke ich, das hängt von dem, das ist besonders intelligent, der Hund, das hängt nicht von dem Leben ab.
Na, da müsste man, also der Hund, der sich manchmal lieber streicheln lässt, als dass er Essen anrühren würde in der Situation, da müsste man wahrscheinlich fragen, was für eine Funktion das Streicheln hat für den Hund. Ne? Ich denke, das ist auch schlichtweg sowas wie Zugehörigkeit, soziale Interaktion und so weiter darstellt. Das Spannende beim Menschen ist, dass er genau das, diese Form des Streichelns, ja, du gehörst dazu, du bist einer von uns und so weiter, genau in Verbindung mit solchen Genüssen herstellen kann. Ja? Das kennen Sie sicher auch. Manchmal wird man genau dadurch, dass man beispielsweise auf eine bestimmte Art von Einladung dass einem eine bestimmte Art von Einladung zukommt, dass man eine bestimmte Form der Gastfreundschaft genießt, des Gastmahls genießt und so weiter, wird einem signalisiert, dass man dazugehört. Also das, was Sie machen, wenn Sie Ihren Hund, der auf dem Rücken liegt, streicheln. Also es gibt nicht nur sozusagen verbales Kuscheln unter Menschen, sondern vielleicht auch eins, das über Gastmahl läuft und gemeinsam etwas genießen. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass man versuchen wir ein Gedankenexperiment. Ist es vorstellbar, dass wir ein tolles Essen genießen, gemeinsam mit einem absoluten Todfeind? Ja, ich glaube, es kommt auf den Hunger dann an, wenn Sie es so sagen. Ist aber was anderes. Ja? Also das als ein ästhetisches Ereignis, solch ein Essen wahrzunehmen, ist in solch einer Umgebung wahrscheinlich sehr schwer. Ja? Es ist zumindest eingetrübt. Also der Spaß ist geringer, als wenn Sie das in einem Kreis Ihnen wohlgesonnener und angenehmer Menschen machen. Also ich denke, dass tatsächlich diese Funktion der Freundschaft, der Gastlichkeit, des Sozialverhaltens ganz eng auch geknüpft sind an diese Fragen. Wenn Sie längere Zeit einen Single-Haushalt führen und nicht in Mensen und anderen Gasthäusern essen gehen, sondern sich selbst bekochen, werden Sie feststellen, dass es extrem schwierig ist, das auf einem hohen Niveau zu tun. Also man neigt zu einer gewissen Verwahrlosung im Umgang mit sich selbst und mit den Kochkünsten. Man drückt sich halt was rein, damit man satt ist. Ja, aber wer macht das schon, dass er für sich allein einen Tisch stellt? Ja, ja. Das ist eine ganz bewusste Haltung, ja, die man einnehmen muss. Das machen wenig Menschen. Ja. Das machen wirklich wenig Menschen, dass sie das bewusst einrichten. Das ist meistens an die soziale Interaktion geknüpft. Und wer kocht für sich allein im 10-Gang-Menü? Ja, es gibt wohltuende Ausnahmen. Ich habe auch meine vergleichsweise direkte Erklärung, warum du heute Abend hierher gefunden hast.
Vielleicht eine kurze Erklärung dazu. Es entstand genau aus dieser Situation, dieses Single-Dasein, wo ich mich als miserabler Koch angefangen habe. Und es wurde mir einfach zu blöd. Da habe ich immer versucht, was Neues und immer wieder was anderes. Und daraus wurde ein bisschen ein Spiel. Und mittlerweile macht es Spaß. Aber es ist nicht einfach. Es ist sehr viel Disziplin erforderlich.
Es ist, also ich glaube, dass das wirklich schon eine sehr hohe Stufe der Selbstformung ist, wenn man diese Haltung einnimmt. Ja? Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Da muss man, glaube ich, einen ganz bestimmten Umgang mit sich selbst pflegen wollen. Gleichwohl würde ich mal voraussetzen, dass dir es mehr Spaß macht, in Geselligkeit zu essen und zu kochen und ein gutes Essen zu teilen, als es nur für dich alleine zu verspeisen. Ich glaube, jetzt knurren hier mich Mägen an und sie alle haben Durst. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.